Wir waren bei den Ergotherapeuten auf dem Weg, sind auf einem guten Weg. Und bei den Physiotherapeuten bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil das ist fast im Vergleich zur Ergotherapie für mich eine Rolle rückwärts.
UP Podcast Praxiswissen to go.
Hallo zu einer neuen Folge von UP Podcast. Gleich zwei Neuerungen gibt es in diesem Herbst in der Physiotherapie. Zum einen können Arztpraxen ab 1. Oktober manuelle Lymphdrainage ohne Angabe der Therapiezeit verordnen. Zum anderen startet ab 1. November die Blanko-Verordnung Schulter. Unsere Buchner-Referenten Svenja Brasch und Björn Schwarz stellen dir die Neuerungen vor und geben eine erste Einschätzung zu Vor- und Nachteilen. Viel Spaß beim Hören.
Moin, ich bin Svenja, Physiotherapeutin und Community Managerin bei Buchner. Und heute zu Gast im Podcast ist Björn Schwarz und herzlich willkommen.
Hi Svenja, ich freue mich schon richtig auf das heutige Gespräch mit dir. Spannende Themen, die wir da für Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten die nächsten Wochen vor uns haben.
Genau, und da sind wir schon direkt im Thema drin. Es gibt nämlich Neuerungen, die im Bereich Physiotherapie anstehen. Und ich habe ganz viele Fragen mitgebracht aus dem Community-Bereich, die gerade kursieren bei den Physiotherapeuten. Und du sollst Aufklärung bieten, beziehungsweise einmal eine Grundlage schaffen. Bist du bereit?
Na immer. Aber ich stelle mir natürlich die Frage, warum muss ich das beantworten? Du bist die Therapeutin, ich bin nur Pädagoge und BWLer. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass an vielen Stellen du viel mehr weißt als ich und dann gebe ich die Fragen auch gerne wieder zurück.
Also wird es ein Ping-Pong, ich freue mich drauf. Also, wir starten direkt. Welche Änderungen stehen in der Berufsgruppe der Physiotherapeuten an? Gib doch gerne einmal einen Überblick.
Ja, ich mache mal den großen Überblick, was ansteht zum 1.10. und zum 1.11. Einmal haben wir eine Veränderung der Heilmittelrichtlinie, hier ganz speziell im Bereich der manuellen Lymphdrainage. Hier geht es darum, was muss auf der Verordnung draufstehen und was muss gemacht werden. Also bisher bei manueller Lymphdrainage ja immer vom Arzt verordnet 30 Minuten, 45 Minuten oder 60 Minuten. Und es gab dann gerade im Sommer, wenn sich da so bei Patienten was verändert hat, doch ganz oft Unsicherheit. Hier hat der gemeinsame Bundesausschuss, der für die Heilmittelrichtlinie zuständig ist, Abhilfe geschaffen zum 1.10. Und dann haben die Verbände mit dem GKV-Spitzenverband etwas gemacht im Bereich der Blanko-Verordnung. Das ist ja resultiert aus dem TSVG, dass wir mehr Versorgungsverantwortung bekommen sollen bei Physios und Ergos zurzeit. Und das ist eine Änderung, die jetzt bei den Physios zum 1.11. in Kraft tritt. Also Blanko-Verordnung, wo man mehr selber bestimmen darf in der Praxis.
Spannende Themen. Fangen wir mit dem Thema manuelle Lymphdrainageverordnung an. Was ändert sich denn konkret bei einer MLD-Verordnung ab dem 1.10.?
Genau. Bisher war das ja so, der Arzt hat aufgeschrieben, hat eine Diagnose gestellt und hat dann manuelle Lymphdrainage als führendes Heilmittel aufgeschrieben und musste dann dazu schreiben, wie lange der Therapeut mit dem Patienten und die Therapeutin mit dem Patienten arbeitet. Also entweder 30, 45 oder 60 Minuten. Und in der Heilmittelrichtlinie stand dann drin, wann darf man eigentlich wie lange arbeiten? Und das war ganz eng verknüpft mit dem Thema Körperteil. So haben wir es rausgelesen aus der Heilmittelrichtlinie beziehungsweise aus dem Heilmittelkatalog. Und das Blöde war halt, es gibt ja auch bitte, und da bist du jetzt die Fachfrau, also bei den Diagnosen verschiedene Stadien, also verschiedene Intensitäten der Erkrankung. Und die Zeiten waren aber geknüpft an die Anzahl der Körperteile, die behandelt werden sollten. Jetzt konnte es passiert sein, dass ich ein Bein behandeln sollte, weil ein Bein betroffen war, aber vielleicht sogar im Stadium 3. Und dann hat der Arzt gesagt, ich schreibe mal auf, bei dem Patienten ist es ganz schlimm, den möchte ich gerne 60 Minuten behandelt wissen, aber es war nur ein Bein. Und dann waren die Therapeuten natürlich unsicher, weil sie ja gültige Verordnung abrechnen müssen und gültige Sachen machen müssen. Und dann kam es dazu, dass sie in der Arztpraxis angerufen haben, sie haben eine Stunde aufgeschrieben, aber laut Heilmittelkatalog und Heilmittelrichtlinie sollte ich lieber nur 30 Minuten machen, sonst habe ich Probleme mit der Abrechnung. Und davon waren Ärzte genervt. Und deswegen, tatsächlich steht es auch so in der Begründung des gemeinsamen Bundesausschusses drin, warum diese Änderung auf den Weg gebracht wurde, weil halt viel Kommunikation stattfand zwischen Arztpraxen und Therapiepraxen und es viele Änderungswünsche gab, eben wegen dieser Geschichte Körperteile und Zeit. Und offensichtlich haben die Herren und ich glaube auch Damen im gemeinsamen Bundesausschuss gesagt, also was ändern. Und was sie jetzt geändert haben, ist, dass die Ärzte immer noch die Möglichkeiten haben, Zeiten draufzuschreiben. Die Zeiten sind aber jetzt nicht mehr an die Körperteile gebunden, sondern an das Stadium der jeweiligen Diagnose. Da gibt es ja drei Stadien, Stadium 1, Stadium 2 und Stadium 3. Und wenn es ganz cool läuft, schreibt der Arzt jetzt nur noch die Diagnose mit dem Stadium drauf und dann können wir nicht ich, aber du mit Kolleginnen und Kollegen selber bestimmen, machen wir 30, 60 oder 45 Minuten. Aber Achtung, man darf nicht in jedem Stadium 30, 45 oder 60 Minuten machen, sondern nur bei Stadium 2 zum Beispiel dann bis an die 60 Minuten rangehen.
Und das klingt ja erstmal einfacher für den Praxisalltag. Es muss weniger Kommunikation oder Änderungswünsche an den Arzt übermittelt werden. Welche Vorteile ergeben sich denn noch für den Praxisalltag, für den Therapeuten?
Auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicherheit. Also was wir bisher immer hatten, dass der Arzt halt nur einen Körperteil benannt hat oder gesagt hat, 60 Minuten und es war nur ein Körperteil ersichtlich, dann konnte der Arzt ja immer schon sagen, nein, es ist aber so schlimm, dass ihr bitte 45 oder 60 Minuten macht. Und das reduziert sich jetzt. Dieser Aufwand, mit der Arztpraxis zu kommunizieren, reduziert sich, weil die Therapeutinnen und Therapeuten, die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten können halt je nach Stadium jetzt sagen, okay, da kommt jemand mit Stadium 3 vielleicht sogar. Und da kann ich dann Patienten individuell sagen, ich sehe gerade den Patienten, der ist so wenig belastbar, da macht es vielleicht die nächsten Termine Sinn, nur eine halbe Stunde zu machen. Und dann reduziere ich einfach für die nächsten Termine auf eine halbe Stunde. Und wenn ich dann merke, jetzt wird es wieder schlimmer oder der Patient braucht ein bisschen mehr Betreuung, dann kann ich auf 45 oder 60 Minuten hochgehen.
Wenn ich das so höre, einmal wiedergeben, das bietet mir Sicherheit, ich habe mehr Klarheit. Als Therapeutin steckt da gleich wieder das Herz, es drohen mir keine Absetzungen, weil es einfach nochmal klarer definiert ist, Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3, was steht mir zu, und es ist nicht so wischiwaschi oder grob gefasst mit den Körperteilen, richtig?
Ja, und dieses, was steht in der Heilmittelrichtlinie drin und was haben wir denn für die Therapeutinnen und Therapeuten hinterher auch in der Kommunikation mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auch rausgeholt, dass wir gesagt haben, hey Leute, nee, das stimmt gar nicht so eng, wie das die Krankenkassen sehen. Die KBV hat uns bestätigt, wenn das besonders intensiv ist, dann darf der Arzt natürlich sagen, dass wir auch bei einem Körperteil 45 oder 60 Minuten waren. Aber das machen wir auch gerne, das ist ja auch unser Job, das machen wir ja aus ganzem Herzen jeden Tag, aber trotzdem immer, es gibt da Regelungen und wir müssen dann und andere müssen auch hintenrum dann dafür sorgen, dass diese Regelungen doch noch Ausweichmöglichkeiten und anders ausgelegt werden können. Und das ist so viel geiler. Das ist so viel cooler, weil es deutlich klarer ist.
Sehr cool. Also großer Vorteil ab dem 1.10. im Umgang mit MLD-Verordnung.
Ja.
Und hast du einen Praxistipp? Wie kann ich als Therapeutin, als Praxis diese neuen Vorgaben direkt im Praxisalltag umsetzen? Was gilt es dabei vielleicht zu beachten?
Ah, es steht ja irgendwo, reden lernt man durchs Reden. Und ich glaube auch hier den Umgang mit den neuen MLD-Verordnungen lernt man, wenn sie kommen. Also natürlich machen wir auch ein Seminar dazu, wo das nochmal deutlich strukturierter und auch visualisiert ist, was ich gerade so erzählt habe. Das ist sicherlich ein Punkt, den man machen sollte, da einmal dann zum Seminar zu kommen oder auch den Webcast, den wir jetzt Ende des Monats haben. Aber grundsätzlich, dass ich mich mit den Therapeuten zusammensetze und Therapeuten und Rezeption auch miteinander verknüpfe, dass man sagt, okay, grundsätzlich sagen wir bei Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3, der erste Termin ist wie folgt gestaltet und planen dann die weiteren Termine Patienten individuell. Das ist ein heftiger Anschlag auf Praxisorganisation, weil ich weiß nicht, wann du das letzte Mal versucht hast, einen Termin zu bekommen. Bei mir war das erst ganz frisch für meine Tochter. Ey, das ist nicht so einfach. Und wenn ich nicht meinen guten Namen hätte, den ich tatsächlich offensichtlich dann manchmal schon ins Spiel bringen kann, dann hätte das lange gedauert. Das ist natürlich ein Angriff auf die Praxisorganisation. Deswegen müsst ihr ein Konstrukt dafür finden, Strategien finden. Und diese Strategien stellen wir euch auch im Seminar dann vor, dass wir einfach sagen, okay, es gibt verschiedene Anlaufpunkte oder Ansatzpunkte, wie man es machen kann, indikationsbezogen oder patientenbezogen. Aber das miteinander sprechen, das ist ganz wichtig. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rezeptionsbereich mitnehmen und sagen, Achtung, hier bei der Planung brauchen wir ein bisschen mehr auch therapeutisches Know-how, deswegen könnt ihr das nicht mehr ganz alleine machen. Ihr müsst euch entweder weiterbilden, was ich schwierig finde, oder wir brauchen so Abstimmungsmöglichkeiten mit den Therapeuten.
Wichtiges Thema. Also an alle Hörer da draußen, solltet ihr Fragen dazu haben, auch im Umgang ab dem 1.10., wenn also die ersten Verordnungen kommen und ihr merkt, da habe ich Schwierigkeiten, das sind Stolperfallen im Praxisalltag, dann schreibt uns die gerne. Dann können wir darauf entsprechend nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Wie kann man da euch am besten unterstützen? Also alle, die uns hören und Schwierigkeiten, Fragen aus dem Praxisalltag haben, schreibt uns die gerne. Ein großer Themenblock, gerade ganz, ganz aktuell. Verträge sind frisch veröffentlicht, frisch unterschrieben zum Thema Blankoverordnung in der Physiotherapie. Und was versteht man unter der Blankoverordnung der Physiotherapie? Einmal zusammengefasst als Grundstock, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen.
Okay, das war dieser Podcast, der 3 Stunden geht, ne? Dann fange ich mal an. Nein, also bei einer Blankoverordnung oder wie es im Gesetzestext tatsächlich heißt, Verordnung mit erweiterter Verordnungsverantwortung, fehlen ein paar Sachen im Vergleich zur, wir haben sie, glaube ich, in der Doku für Ergotherapeuten normale Verordnung genannt. Können wir nochmal gucken, ob wir das nochmal umbenennen. Also in der normalen Verordnung brauche ich ja als Therapeutin oder Therapeut, wenn jemand mit der Verordnung in meine Praxis kommt, muss dann eine Diagnose draufstehen, ich muss den Patienten klar erkennen können. Es muss das Heilmittel draufstehen, was ich anwenden soll bei diesem Patienten. Es muss die Menge draufstehen, die der Patient von diesem Heilmittel bekommen soll oder auch von den verschiedenen Heilmitteln. Und es muss eine Frequenz draufstehen. Und dann weiß ich, was als Therapeutin oder Therapeut, oder du, hey, ich weiß es überhaupt gar nicht, aber du als Therapeutin weißt dann, was du mit dem Patienten machen sollst. Also jedenfalls in der Theorie weißt du, welches Heilmittel der Arzt gerne hätte. Du weißt, wie oft dieses Heilmittel zur Anwendung kommen darf und du weißt, wie oft pro Woche der Patient dieses Heilmittel oder diese Heilmittelkombination bekommen soll. Und dann musst du dich daran halten. Ich habe aber gelernt, in fast 20 Jahren Arbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten, dass ihr als Therapeuten sowieso das macht, was der Patient braucht. Und ob da nun MT draufsteht oder KG oder ob da KG draufsteht und der Patient braucht jetzt doch vielleicht mal den einen oder anderen Griff aus der manuellen Therapie, wenn du ihn kannst, dann verschweigst du ihn ja nicht haptisch, sondern du sendest ihn doch an. Das führt sogar so weit, dass ich das mal in der Region Neumarkt in der Oberpfalz hatte, dass die Ärzte genau das auch gedacht haben. Und die haben gesagt, hey, die Therapeuten machen doch sowieso das, was der Patient braucht. Deswegen verordnen wir jetzt nur noch klassische Massagetherapie. Das haben die bei so einer Mittwochsstammtischrunde entschieden. Und von fortan gab es nur noch KMT für alle. Großer Aufschrei, da haben wir dann zwei Ärztestammtische begleitet und das wieder ausgebügelt. Das ging dann auch. Aber so ähnlich ist es hier tatsächlich auch. Man hat schon erkannt, dass die Therapeutinnen und Therapeuten diejenigen sind, die am besten beurteilen können, was der Patient braucht, um bei der Diagnose, die der Arzt gestellt hat, das Ziel zu erreichen. Das Ziel, was auch der Arzt mit dem Patienten verordnet hat. Und deswegen erweiterte Verordnungs- oder Versorgungsverantwortung heißt jetzt, es kommt eine Verordnung, die ist blanko. Aber Achtung, nicht nur der blaue Zettel, den wir kennen, oder der rosa Zettel, da stehen schon noch so ein paar Sachen drauf. Also der Patient muss eindeutig identifiziert sein, ganz klar. Und was wir ja immer noch haben, was ich persönlich und ich hoffe du auch eine Katastrophe finde, dass der Arzt immer noch eine Diagnose stellen muss. Das heißt, dass du als unglaublich krass ausgebildete Therapeutin mit einem kranken Menschen nur arbeiten darfst, und ein Arzt oder Heilpraktiker gesagt hat, ja, Svenja, ist okay, du kannst nichts kaputt machen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Mini-Exkurs.
Es war schon immer so und gefühlt wird es auch immer so bleiben, weil sich da große Lobbyisten, glaube ich, dagegen wehren, dass Therapeuten auch die Kompetenz zugesprochen bekommen, Diagnosen zu stellen. Sicherlich ist das so eine Art, das ist die ärztliche Diagnose und dann im Praxisalltag geht der Therapeut oder ich als Physiotherapeutin ja auch noch hin und mache meine eigene Diagnostik und schließe meine eigenen Rückschlüsse und werde dann meistens detaillierter, spezifizierter und ergänze für mich intern die Diagnose, die der Arzt aufgestellt hat, weil auch häufig die Diagnosen des Arztes total nichtssagend sind. Also wenn da jetzt Lumbalgie draufsteht, dann ist das eigentlich nur die Lokalisation des Schmerzes. Ja, das ist mir total toll, dass der Arzt mir jetzt auf der Verordnung mitteilt, dass der Patient Schmerzen im unteren Rückenbereich hat, aber was dahinter steckt, kann ich anhand dieser Diagnose überhaupt nicht rauslesen. Und dann muss ich natürlich hingehen und auf die Ursachenforschung gehen. Seit wann, woher, in welchem Ausmaß, in welcher Form, was macht es schlechter, was macht es besser? Also ich bin ja sowieso noch mal viel, viel detaillierter dabei als Therapeutin, als der Arzt auf der Diagnose, auf der Verordnung per Diagnose stellt. Also es fühlt sich komisch an. Nicht auf Augenhöhe in der Kommunikation.
Und das ist das, was ich die letzten 20 Jahre auch genauso von vielen anderen deiner Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Deswegen seid ihr auf einem richtig guten Weg, weil genau das ist jetzt das, was auch in der Blanko-Verordnung von euch gewünscht wird oder vielleicht andersrum euch zugetraut wird, weil auch in der Blanko-Verordnung gibt es jetzt extra oder endlich, das extra streichen wir und ersetzt es durch endlich, eine Diagnostikposition. Das heißt, ihr Therapeuten machen jetzt aufbauend auf der Diagnosestellung des Arztes diese tiefergehende Diagnostik, die du gerade beschrieben hast, und dafür gibt's auch Geld. Das haben wir uns ja eh schon lange gewünscht und das ist jetzt da. Und das, was du auch noch gesagt hast, diese Augenhöhe, ich finde, ich bin da total bei dir und offensichtlich sind es auch viele Ärzte. Ein Kumpel von mir ist Kinderarzt und der hat eine Zeit lang eine Logopädin und eine Ergotherapeutin einmal im Monat in seiner Praxis gehabt und die haben dann die Kinder sich angeguckt und ihm dann einen Tipp gegeben, ob Ergotherapie oder Logopädie sinnvoll sein kann oder nicht, weil er sagt, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, ich habe da gar keine Ahnung von. Und ich glaube, das trifft auch oft bei Physiotherapie zu, dass der Arzt eigentlich gar nicht die Diagnostik stellen müsste. Aber das ist gar nicht unser Thema heute, sondern wir sind im ersten Schritt in die Richtung, dass wir eine erweiterte Verantwortung bekommen für das Geld, was ausgegeben wird. Weil Verantwortung muss schon da sein, weil ich glaube, du bist auch gesetzlich versichert, ich bin auch gesetzlich versichert und auch aus vollem Herzen gesetzlich versichert. Ich würde es auch nie, auch wenn ich es kann, würde ich nicht mich privat versichern, weil ich das System gut finde. Und in dem System wird mein Geld ausgegeben und da wird auch dein Geld ausgegeben und das Geld von unseren Partnern und so weiter und so fort. Und ich finde schon, wenn jemand fremdes Geld ausgibt, muss es da irgendwo eine Art von Kontrolle oder Sicherstellung geben. Sonst wissen wir leider aus vielen anderen Bereichen, wenn das Geld fremder Menschen ausgegeben wird, dann führt es das dazu, dass man da vielleicht ein bisschen kreativ wird. Das müssen wir in den Griff bekommen. Ob das der richtige Weg ist, lassen wir mal dahingestellt. Ob der Weg ist, den wir jetzt haben, dass wenn ein Kreuzchen fehlt, dass wir dann Absetzung vornehmen. Nein, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Aber irgendwo muss es eine Verantwortung fürs Ausgeben des Geldes anderer geben. Und da ist die Blankoverordnung ein Schritt in die Richtung, weil da kommt der Arzt der Arzt sagt, okay, da ist jemand mit aktuell Schulterproblem, müssen wir gleich vorwegstellen. Blanko-Verordnung der Physiotherapie ist nur auf die Schulter beschränkt.
Mit 114 Diagnosen schon?
Mit 114 Diagnosen, es gibt eine Liste mit Diagnosen, die sind alle im und um die Schulter. Da sieht man mal wieder, was ihr für einen geilen Job macht. Wenn es alleine für die Schulter für euch 114 Diagnosen gibt, wie unglaublich ausgebildet ihr sein müsst und es auch seid. Also, ne, ist nur die Schulter und der Arzt sagt, oh, da ist ein Patient mit Schulter, dem kann ich jetzt eine Blankoverordnung ausstellen. Warum macht der Arzt das? Weil Blankoverordnungen für ihn extra budgetär sind. Das heißt, eine Blankoverordnung geht nicht in sein Budget, sondern die wirtschaftliche Verantwortung für die Blankoverordnung geht auf den Physiotherapeuten und die Physiotherapeutin über. Also ein Grund neben dem Grund, ich weiß gar nicht, was ich aufschreiben soll, ist definitiv immer die Verschiebung der wirtschaftlichen Verantwortung. Viel cooler finde ich natürlich, wenn der Arzt sagt, hey, super klasse, ich sehe, da ist ein Problem mit der Schulter. Ich weiß überhaupt gar nicht, was die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut da sinnvoll machen kann. Das können die eh viel besser einschätzen als ich. Und deswegen gebe ich mit gutem Gewissen eine Blankoverordnung raus. Und das Thema Wirtschaftlichkeit ist auch noch nett als Beiwerk. Wenn wir schaffen, dass wir diesen Denkansatz immer weiter transportieren, dann finde ich total happy. Aber der Arzt sagt halt, okay, und dann schreibt der Arzt da, wo jetzt manuelle Therapie steht oder KG Gerät, da schreibt er einfach in Großbuchstaben Blanko-Verordnung rein, lässt dann die Anzahl weg und lässt die Frequenz weg. Und dann kommt der Patient mit dieser Verordnung in der Praxis an und die Praxis kann dann bestimmen, was mache ich mit dem Patienten, wie häufig und welches Heilmittel mache ich. Das ist genau das, was die Blanko-Verordnung ist. Unterschied zur nur normalen Verordnung, wie wir sie ja schon eingeführt haben, ist, dass die Blanko-Verordnung 16 Wochen lang gilt. Das heißt, vom Ausstellungsdatum muss ich auf dieser Diagnose 16 Wochen lang mit dieser Verordnung mit dem Patienten arbeiten. Er kriegt vorher keine weitere Blanko-Verordnung, wenn die 16 Wochen nicht rum sind. Das ist schon eine Zeit, die ich mit dem Patienten bin. Das ist schon eine Veränderung an der Stelle.
Klingt ja aber erstmal 16 Wochen. In der Zeit muss der Patient nicht wieder zum Arzt. Ich als Therapeut habe die Entscheidungsfreiheit, was mache ich mit ihm, in welcher Häufigkeit, kann den Patienten ja viel, viel fokussierter in den Mittelpunkt stellen. Es ist nicht nur ein Abarbeiten, sondern ich kann anhand meiner Erfahrung meine Therapiepläne durchziehen und muss keine Rücksprache mit dem Arzt halten. Wie stehst du zur Blanko-Verordnung in der Physiotherapie?
Also, um das in ein richtiges Licht zu rücken, würde ich gerne einen Vergleich anstreben, und zwar mit der Ergotherapie. Die Blanko-Verordnung in der Ergotherapie, die haben wir jetzt seit 1.4. Und ich bin ein richtiger Fan von der Blanko-Verordnung Ergotherapie. Weil in der Ergotherapie ist nicht der Leistungskatalog genommen worden mit den Zeiten, die da stand, und dann eine bestimmte Anzahl von Terminen, die man mit dieser Leistung machen kann, motorisch-funktionelle Behandlung, sensomotorisch-perzeptive Behandlung, sondern die sind dahin gegangen, dass sie gesagt haben, Achtung, wir machen sogenannte Zeitintervalle, wie man das so ein bisschen auch schon von den DGUV, also BG-Verordnung kennt. Wir machen so Zeitintervalle und der Ergotherapeut darf jetzt diese Zeitintervalle zusammenstöpseln zu einer Behandlungszeit pro Tag. Und bei den Ergotherapeuten ist der Zeitintervall 15 Minuten und man muss mindestens 30 Minuten am Tag arbeiten und darf maximal 180 Minuten am Tag arbeiten. Und jetzt müssen wir, Achtung, ein bisschen Gehirnakrobatik. Wir haben ja vorhin gesagt, es geht auf die wirtschaftliche Verantwortung auf die Therapeuten über. Und wie macht man das? Indem man sagt, Achtung, wir führen eine sogenannte Ampel ein. Das heißt, wir führen ein, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Behandlungen mit dem Patienten machen darf, um das Geld zu bekommen, was wir auch für die normale Therapie bekommen. Und wenn wir diese Anzahl an Therapieeinheiten überschreiten, dann kriegen wir einen Abschlag von 9%. Das ist richtig viel, dieser Abschlag. Und ich habe ja gerade gesagt, um das einordnen zu können, muss ich die Ergotherapeuten als Vergleich nehmen. Ich bin Fan immer noch von der Blanco-Verordnung Ergotherapie, weil die Ergotherapeuten haben mit dieser Ampelregelung eine so patientenorientiert großzügige Möglichkeit, Patienten intensiv zu betreuen. Gestern habe ich wieder ein Seminar mit Ergotherapeuten gehabt und rechne das immer durch. Und alle 30, die da waren, haben gesagt, nee, wir werden das bei keinem Patienten schaffen, auch wenn wir ihn sehr intensiv behandeln, in 16 Wochen in den roten Bereich zu kommen. Das heißt, dort klappt es. Und was wir auch bei der Ergotherapie haben, wir haben quasi für jede Leistung den gleichen Preis. Und das ist etwas, wo ich mich erinnere, was Ralf vor 4 oder 5 Jahren schon mal im Bereich manuelle Lymphdrainage gefordert hat, wo er gesagt hat, hey, was wir wollen, ist gerne, dass Therapeuten für ihre Leistung pro Stunde oder pro Minute einen Preis bekommen und dann entscheiden, was sie machen und wie lange sie es machen. Wir waren bei den Ergotherapeuten auf dem Weg, sind auf einem guten Weg. Und bei den Physiotherapeuten bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil das ist fast im Vergleich zur Ergotherapie für mich eine Rolle rückwärts. Jetzt kommt ein Patient zu dir mit einer Blanko-Verordnung, was keine OP-Folge ist. Und dann darfst du diesen Patienten in 16 Wochen nur 18 Mal behandeln und ihm auch nur 6 Mal in diesen 16 Wochen ein ergänzendes Heilmittel in 16 Wochen. Und wenn wir das ausrechnen, 18 durch 16, dann ist das 1, irgendwas. Das heißt, aus meiner Sicht, ich bin jetzt wirklich dusseliger Betriebswirt und sage, nee, 16 Therapieeinheiten oder 18 Therapieeinheiten in 16 Wochen hört sich irgendwie wenig an, weil ich gelernt habe in 20 Jahren, dass intensive Therapie ganz oft dazu führt, dass wir auch nachhaltige Ergebnisse erzielen. Ist das aus therapeutischer Sicht, teilst du meine Meinung?
Ja, kommt drauf an, aber ja. Mhm. Und zwar kommt es dann drauf an, welchen Therapieplan und welchen Patienten habe ich vor mir. Pauschal kann ich das jetzt nicht sagen, immer hochfrequent ist immer sinnvoll, das auf gar keinen Fall. Aber gerade bei einer Schulterproblematik, bei Schulterdiagnosen, kommt es eben schon drauf an, dass ich ihn am Anfang viel sehe, dann in ein Eigenübungsprogramm gehe und dann auch das zu überprüfen und zu wiederholen. Und da sind 16 Wochen natürlich die Möglichkeit erstmal sehr, sehr lang und 18 Einheiten wirken erstmal sehr, sehr kurz oder sehr, sehr gering. Und da kann ich nämlich, behaupte ich mal, nicht den Patienten so in den Fokus rücken, wie ich es gerne möchte, weil ich auch noch die wirtschaftliche Komponente beachten muss. Und das finde ich unglücklich gelöst zum jetzigen Zeitpunkt, besonders wenn ich dabei betrachte, welche Unterschiede es auch gibt. Also habe ich eine Praxis, wo ich Zertifikatsleistung anbieten kann? Habe ich eine größere Praxis, wo ich vielleicht auch Möglichkeiten habe, KG am Gerät dem Patienten zugutekommen zu lassen? Oder habe ich eine reine KG-Praxis, reine KG-Zulassung? Dann sehen die Unterschiede ja schon ganz, sind sie ja sehr, sehr weit gefächert. Wenn ich allein das KG-Gerät, Therapieform mir wähle, da habe ich 60 Minuten Zeit, mit dem Patienten zu arbeiten. Eine KG-Einheit geht zwischen 15 und 25 Minuten. Da sieht man ja schon den großen Unterschied in der Patientenversorgung. Und das finde ich unglücklich gelöst gerade.
Cool, dass du da, aber natürlich nicht verwunderlich, dass wir die Einschätzung der Teilen, dafür arbeiten wir in der gleichen Firma und lange genug auch zusammen. Für mich ist ja die Blanko-Verordnung ein Instrument, so ist es für mich auf den Weg gekommen, um die Patientenversorgung zu optimieren. Und in der Ergotherapie sehe ich, dass die Patientenversorgung individuell an den Bedarf des Patienten angepasst wird. Und ich habe auch in der Ergotherapie keinen Vorteil davon, wenn ich länger mit einem Patienten arbeite oder wenn ich kürzer mit ihm pro Tag arbeite, weil ich für 15 Minuten immer das gleiche Geld bekomme. Von daher ist es wirklich keine wirtschaftliche Betrachtungsweise, lange und intensiv mit jemandem zu arbeiten oder Hirnleistungstraining zu machen statt psychisch-funktionelle Behandlung, sondern der Patient braucht es gerade. In der Physiotherapie könnte ich verstehen, wenn Inhaber sagen, ich habe auch die wirtschaftliche Komponente und wirklich, jetzt schmeiße ich mal alle ethischen, therapeutischen Bedenken über Bord, die jetzt kommen könnten, patientenorientiert und sagt, okay, ich betrachte meine Physiotherapiepraxis als Wirtschaftsunternehmen. Und in einem Wirtschaftsunternehmen, wenn ich die Möglichkeit habe, das Geld zu bekommen, was mir zusteht, in dem Rahmen, den ich nutzen kann, dann würde ich, wenn ich Praxisinhaber wäre, würde ich sagen, liebe Leute, mit Blanko-Verordnungspatienten machen wir immer Gruppentherapie mit 5 Patienten 20 Minuten. Weil dann ist der Minutenpreis am allerhöchsten. Oder ich mache immer KG-Gerät. Wir machen auf gar keinen Fall mehr KG, wir machen auf gar keinen Fall klassische Massagetherapie, weil wir dafür am wenigsten Geld bekommen. Und ich fürchte, dass da falsche Anreize entstehen. Weil warum sollte ein Therapeut, der auch MT kann, dann klassische Krankengymnastik oder klassische Massagetherapie anwenden und abrechnen, wenn er doch für das andere mehr Geld bekommt? Und die Krankenkassen sagen ja, sie haben Sorge, dass es eine ungeplante Mengenausweitung gibt, wenn wir die Versorgungsverantwortung an die Therapeuten übergeben. Das klappt bei den Ergotherapeuten, weil wir einfach sehen, okay, es gibt die Ampel und wenn ich in diese Ampel reinlaufe, dann habe ich zu viel Geld ausgegeben. Dann ist der Fakt, dass tatsächlich an der Stelle ich weniger Geld bekomme. Bei den Physiotherapeuten ist es so, wenn die Ursache eine Fraktur ist, dann kann ich 26 Mal behandeln. Aber ich kann 26 Mal das teuerste Heilmittel mir auswählen und da gibt es keine Ampel, sondern nur die Anzahl der Behandlungseinheiten. Und ich fürchte, dass es gibt welche, die haben Nachteile dadurch, weil sie es ganz konsequent am Bedarf der Patienten machen. Und es gibt Praxisinhaber und Praxisinhaber, die sagen, hey, ich hole das Maximum raus, was ja auch total okay ist.
Jetzt deswegen trotzdem... Ja, Entschuldigung, was würdest du dir?
Nein, also ich wünsche mir tatsächlich, also was mich irritiert ist, dass es gibt tolle Erfahrungen bei den Ergotherapeuten und diese tollen Erfahrungen können wir zu den Physiotherapeuten mitnehmen. Nichtsdestotrotz ist das, was wir da haben, eine Möglichkeit, Patienten auch auf der Basis einer Eingangsdiagnostik gut zu behandeln. Die Herausforderung ist dann, ich kann auch am Anfang intensiv arbeiten, ich kann die 18 oder 24 Einheiten sogar auch als Doppelbehandlung machen, also ich kann bis zu 2 vorrangige Heilmittel an einem Tag machen, also auch 2-mal das gleiche vorrangige Heilmittel, das ist dann ja sowas wie eine Doppelbehandlung, kann ich an einem Tag machen, aber dann sind von den 18 schon mal 2 weg und wenn ich dann den Patienten 3-mal die Woche sehe, da habt ihr Doppelbehandlung gemacht, das ist in der ersten Woche schon 6 von 18 weg. Dann sind aber noch 15 Wochen über. Also da muss ich dann gut so arbeiten, wie du das gerade beschrieben hast, dass ich am Anfang intensiv arbeite und dass ich mir noch ein bisschen was aufhebe, den Patienten dann in ein Eigenübungsprogramm schiebe, in ein Eigenübungsprogramm überführe und dann am Ende nochmal 2 Therapieeinheiten habe, um dann zu gucken, wo stehen wir jetzt und wie sollten wir weitermachen. Das bedarf einer intensiven Therapieplanung.
Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtiger Schlagpunkt, dass eine gute Therapieplanung für die Hauptdiagnosen Schulterbereich in der Praxis existieren, damit auch wirklich alle Therapeuten einen Fahrplan haben. Da, finde ich, sollte ein gemeinsamer Nenner geschaffen werden in einer Praxis, damit alle Therapeuten den gleichen Wissensstand haben und dann auch den Fahrplan zumindest losfahren gleich und dann in der Therapie natürlich Abweichungen möglich sind, aber erstmal sollte das Grundgerüst stehen, weil sonst wird es natürlich unglaublich schwer in der Planung der Termine, Planung der Therapie, wie gehe ich das an, dann wird es ein Einzelkonstrukt, sondern da wirklich, das Team muss da gemeinsam wachsen, gemeinsam die Prozesse schaffen und etablieren, damit die Patientenversorgung gut und optimal verlaufen kann. Du hast jetzt schon ganz viel von meinen Fragen beantwortet, aber tatsächlich eine wichtige Frage, was bedeutet die Blanco-Verordnung für die Patientenversorgung in der Physiotherapie?
Also grundsätzlich bedeutet das, dass der Therapeut am Anfang entscheiden kann, welches Heilmittel braucht der Patient, wie oft kommt der Patient pro Woche zu mir und welche Heilmittel gebe ich dem Patienten an welchem Tag. Und ich kann vor allen Dingen auch von Termin zu Termin das Ganze verändern. Das ist ja bisher etwas schwieriger. Oder viel schwieriger. Also auch jetzt können ja schon bis zu 3 vorrangige Heilmittel auf einer Verordnung stehen. Und wenn der Arzt gesagt hat, 2-mal KG, 2-mal MT, 2-mal KG Gerät, dann musste ich das auch genauso machen. Und wenn du jetzt mit deinem Patienten, also was weiß ich, komm zu dir zur Behandlung und du sagst, okay Björn, die ersten 2 Termine machen wir als Doppelbehandlung und wir machen KG und MT oder Doppelbehandlung MT und du stellst dann fest, jo, wir sind schon ganz gut. Jetzt können wir übergehen, dass du einmal die Woche KG-Gerät machst und dann treffen wir uns in 8 Wochen wieder. Und dann gibt es jetzt ja auch das Instrument der Bedarfsdiagnostik. Das heißt, du kannst nach 8 Wochen sagen, hey Björn, komm nochmal und du kannst als Therapeutin das abbrechen. Dann kannst du gucken, machen wir so weiter mit einmal die Woche KG-Gerät oder sagen wir, okay, wir haben jetzt noch eine bestimmte Anzahl von Therapieeinheiten über und wir lassen das mal mit KG-Gerät. Wir machen jetzt nochmal wieder 2-mal manuelle Therapie oder einmal eine Doppeleinheit manuelle Therapie oder KG, um vielleicht Sachen auch zu korrigieren, die dann anders gelaufen sind, als du dir das vorgestellt hast. Das, finde ich, passt perfekt zu dem Therapieprozess, den wir ja auch empfehlen. Also wo wir sagen, Achtung, Informationssammlung, Zielfestlegung, Therapieplan, Therapiedurchführung, Evaluation. Und in dieser Evaluation gucken wir immer, sind wir noch auf dem richtigen Weg und können dann den Plan anpassen. Das ist in der normalen Verordnung schwieriger. Das funktioniert definitiv sehr, sehr gut mit der Blanco-Verordnung. Also die Struktur funktioniert. Ob die Anzahl der Therapieeinheiten auch dazu passt, dort gut patientengerecht zu arbeiten, da bin ich tatsächlich kritisch. Und das Das bezweifle ich auch so ein bisschen, weil das wirkt sehr wenig. 18 und 24 und nur 6-mal noch eine Fango oder Heißluft dazuzugeben, das klingt wenig. Und die Krankenkassen sagen ja, hey, wir haben Schiss, dass es eine ungeplante Mengenausweitung gibt. Wo soll die denn herkommen? Also für eine ungeplante Mengenausweitung würde es ja bedeuten, dass ihr jeden Patienten 5-mal die Woche als Doppelbehandlung holt. Wie soll der Patient da reinpassen? Also wenn ihr das macht, dann können andere Patienten keinen Termin kriegen, weil wir haben ja beide gerade schon drüber gesprochen, wie lange dauert es, bis ich einen Termin für Paula kriege für die Physiotherapie. Wenn ich nicht sagen würde, hey, ich bin doch Björn, ich war doch mal bei euch zum Inhouse-Seminar, können wir da was machen? Dann warte ich 6 oder 8 Wochen. Die Pläne sind voll, da kann es keine ungeplante Mengenausweitung geben. Und ich sehe auch in den Schulen gerade nicht so viele Therapeutinnen und Therapeuten, dass das in den nächsten 2, 3, 4 oder 5 Jahren dazu führt, dass wir Riesenlöcher in Terminplänen haben. Sondern da sind wir wieder bei dem Vergleich zur Ergotherapie. Dort kann ich Patienten intensiv behandeln, wenn sie es brauchen, und auch lange intensiv behandeln. Dafür kann ich andere Patienten nicht behandeln. Und das ist das Fiese bei dieser Ampel. Ich kann nicht die gesparten Einheiten von Björn auf Svenja übertragen, sondern wenn ich bei Björn die Einheiten überziehe, dann kriege ich ab Einheit 19 beziehungsweise ab Einheit 27 weniger Geld. Und wenn Svenja in den 16 Wochen nur 6 Einheiten braucht, dann ist das super für die Krankenkasse. Aber ich als Praxis habe keinen Vorteil davon. Und da sind Punkte, wo ich freue, wenn es eine Begleitung dieser Einführung der Blanco-Verordnung gibt. Also bei der Ergotherapie gibt es diese Begleitung ganz offensichtlich, weil wir seit irgendwann, ich glaube gestern, also in den letzten Wochen gab es plötzlich einen Fragen- und Antwortenkatalog zur Blanco-Verordnung Ergotherapie. Das heißt, da gab es Fragen, der GKV-Spitzenverband hat die Fragen gesehen und hat darauf reagiert. Und ich hoffe, dass wir auch hier eine Begleitung haben, und zwar nicht nur eine Begleitung, oh, die Fragen sind im Vertrag schlecht oder der Vertrag ist schlecht geschrieben, wir brauchen da Nachbesserung, sondern dass wir da auch inhaltlich im Austausch sind. Ist ja auch, steht auch im Vertrag mit drin, dass es eine leider keine Forschung dazu geben soll, aber auf jeden Fall einen Austausch. Und dass wir diesen Austausch auch nutzen und sagen, hey, wir brauchen da ein bisschen mehr Freiheit.
Definitiv. Alle Physiotherapeuten, die da ein Meinungsbild von abgeben, schreibt euren Verbänden, schreibt den Bundestagsabgeordneten, dass wir da entsprechende Nachbesserungen spätestens dann, wenn die nächsten Vertragsverhandlungen anstehen, da entsprechend nachbessern können und von den Erfahrungen, die die Ergotherapeuten jetzt ja seit April sammeln, auch profitieren und unsere eigenen Erfahrungen aus der Berufsgruppe Physiotherapie damit einfließen werden. Die hast du eben schon benannt. Wie kann eine Praxis vom Vertrag profitieren? Indem wir tatsächlich den Therapieplan gut umsetzen und dann in die Umsetzung an Patienten bringen und den Patienten in den Fokus rücken müssen, in den Fokus rücken dürfen und keine Rücksprache mit dem Arzt stattfinden kann. Richtig?
Ja. Und hey, ich setze noch mal wieder meine BWLer-Brille auf. Ich kann mir ausrechnen, was bringt mir den größten Minutenpreis, und dann kann ich auch wirtschaftlich davon profitieren. Da muss ich gucken, kann ich meine Mitarbeiter davon begeistern? Denn ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, hey Svenja, super, du bist seit 5 Jahren bei mir die beste Angestellte, die ich mir jemals vorstellen kann. Du hast so eine tolle Patienten-Therapeuten-Beziehung aufgebaut und deine manuelle Therapie scheint gottesgleich zu sein. Die Patienten sind so begeistert. Das war super in der Vergangenheit. Ab morgen, Svenja, bitte nur noch Gruppentherapie mit 5 Patienten in 20-Minuten-Rhythmus. Das ist doch okay für dich, oder?
Oder baut sich gerade so ein ganz komisches, ungutes Gefühl in meiner Magengegend auf? Da musst du mich noch mal ein bisschen anders abholen.
Okay, verdammt. Aber genau, das ist das Wichtige. Es ist erlaubt, wirtschaftlich zu denken. Es ist erlaubt zu gucken, was bringt mir den größten Minutenpreis. Aber es bringt nichts, das gegen die Mitarbeiter einzusetzen, sondern es muss ein Miteinander sein. Und muss sagen, hey, liebe Leute, guck mal, das ist die Blanco-Verordnung, das ist neu. Wir haben folgende Vorteile. Auch ihr als Mitarbeiter könnt Vorteile daraus ziehen. Und lasst uns mal gucken, wie wir das zusammen als Praxis aufbauen, dass wir das Thema Ethik und Monetik, also Patientenversorgung nach therapeutischen Gesichtspunkten und Geld verdienen als Wirtschaftsunternehmen, was wir sind, dass wir das zusammenbringen. Weil auch du als Therapeutin möchtest Geld verdienen, was du verdienst. Und ich finde, Therapeuten verdienen mehr, als sie gerade bekommen. Du hast vorhin von Augenhöhe mit Ärzten gesprochen. Ich finde, wir sind noch nicht da, wo wir hinkommen können. Wir sind nicht mehr weit weg. Als ich vor 20 Jahren angekommen bin, waren wir meilenweit davon entfernt. Zwischendrin habe ich ja selber auch in dem Bereich gearbeitet und Mitarbeiter gehabt. Und da ist dann irgendwann, wie lange ist es, über 10 Jahre her, fast 15 Jahre, da gab es irgendwann abends bei der Tagesschau so diesen Satz, wenn man so und so viel Bruttoeinkommen hat, dann wird man definitiv in die Altersarmut gehen. Und ich weiß, dass ich mich auf der Couch sitzend zu Andrea umgedreht habe und fast, sie sagte, was ist mit dir los? Ich sage, dann sind alle meine Mitarbeiter gehen in die Altersarmut, haben die gerade gesagt. Das war noch eine Zeit, das war wirklich, wirklich heftig, auch vom Gefühl her. Davon sind wir weg. Ich finde, die Gehälter gehen langsam in eine Richtung, wo ich sage, das sind wirklich gute Gehälter und okaye Gehälter, sobald es dieses Wort gibt, für eine Therapeutin und Therapeuten. Wir sind vielleicht noch nicht ganz angekommen. Und irgendwann müssen wir vermutlich auch unterscheiden. Wenn wir jetzt mehr Verantwortung übernehmen, dann muss mehr Verantwortung auch mit einer anderen Vergütung vielleicht begleitet werden. Auf dem Weg, da sind wir auf einem guten Weg unterwegs. Aber das funktioniert halt auch nur in einer Praxis, die wirtschaftlich funktioniert. Deswegen, wenn ich im 30-Minuten-Rhythmus arbeite und vielleicht nur Massage mache, dann ist das natürlich am Ende des Jahres was anderes, als wenn ich sage, hey, was hat Björn gesagt? Nur KG in der Gruppe, 20 Minuten und ab und zu mal 20 Minuten Pause, damit kann man am meisten Kohle verdienen. Jo, machen wir das. Und irgendwo dazwischen wird sicherlich der richtige Weg für Patienten, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber sein. Und die Blanko-Verordnung ist ein tolles Instrument. Blanko-Verordnung an sich finde ich super. Ich bin und bleibe Fan der Blanko-Verordnung. Ein tolles Instrument, um mehr Verantwortung zu Therapeuten zu bringen. Ich glaube auch dabei, im Vergleich zur Ergotherapie, habe ich das Gefühl, ist die Anzahl der Behandlungsmöglichkeiten pro Patient zu wenig.
Verstehe ich. Total. Gehe ich komplett mit. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre. Das, was du jetzt die letzten 20 Jahre beobachtet hast, bin ich sehr gespannt, was die nächsten 5 Jahre bringt.
Jetzt unterstellt man mir ja, dass ich Sachen ganz oft positiv darstelle. Das würde ich jetzt auch mal am Ende des Podcasts machen und sagen, hey, Physiotherapeuten können sich freuen, weil Praxisorganisation muss sich so gut wie gar nicht verändern. Bei den Ergotherapeuten muss sich Praxisorganisation schon verändern, weil ich zwischen 30 und 180 Minuten Patienten einplanen kann und auch von jedem Tag die Woche über 16 Wochen bis zu nur einmal die Woche. Ich glaube, wenn wir uns die Anzahl der Behandlungsmöglichkeiten in 16 Wochen angucken, dann bleibt nicht viel mehr als 1 bis 2 Mal die Woche. Und das ist das Gleiche wie bisher. Also da verändert sich relativ wenig. Ich würde fast sogar sagen, Achtung, das ist jetzt nicht sehr patientenorientiert, aber vermutlich würde es darauf hinauslaufen, dass doch jede Praxis bei jedem Patienten die 18 beziehungsweise 24 Therapieeinheiten ausschöpft in 16 Wochen, weil das ja eigentlich eh das Minimum ist. Das ist ja eh das, was wir auch an orientierender Behandlungsmenge haben. Also da gibt es keinen Unterschied. Und das sehe ich halt, das ist der große Vorteil. Ihr müsst die Praxisorientierung nicht anpassen.
18 oder 26 Einheiten, genau, ja. Um nochmal korrekt zu bleiben.
Sorry.
Am Ende auch. Ja, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, und das hoffe ich mir, dass ein guter Therapieplan am Anfang aufgestellt wird, nach einer Diagnostik, dann in die Planung gegangen, eine gute Planung aufgestellt wird und dann das entsprechend auch gut in der Umsetzung passieren kann. Auch da, ähnlich wie am Anfang mit der MLD-Verordnung, holt eure Kollegen zusammen, schafft einen gemeinsamen Nenner, wie ihr das umsetzen wollt, auch mit der Rezeption, dass da entsprechend eine gute Planung stattfinden kann. Dann wird es in der Umsetzung im Praxisalltag sehr gut gelingt. Da bin ich sehr überzeugt von.
Genau, deswegen bleibe ich dabei. Ich bleibe positiv. Ich bleibe auch positiv bei der Blanko-Verordnung für Physiotherapie. Lass uns das Instrument nutzen, dass wir selber bestimmen können, was wir machen, wie oft wir es pro Woche machen und wie intensiv wir es machen, dass dann dabei rauskommen kann, dass der Patient möglicherweise eine längere Therapiepause hat, als wir das medizinisch für notwendig halten. Ja, das ist eine Kröte, die wir da schlucken, aber lass uns deswegen bitte nicht von vornherein die Blanko-Verordnung verteufeln, sondern lass uns die positiven Seiten nehmen und dann Überzeugungsarbeit leisten, warum wir mehr in Richtung Umsetzung bei der Ergotherapie kommen wollen. Und auch mein Wunsch für die Physiotherapie ist Zeitintervalle 15 Minuten, gleiche Kohle für jede Leistung.
Das ist ein cooles Schlusswort. Und wer jetzt noch mehr wissen möchte, der haben wir sehr, sehr viele spannende Infos für euch. Also wir haben einmal am 25. September den Webcast, um 19 Uhr geht's los, mit Björn und Ralf. Aber genauso wird in der kommenden UP-Ausgabe, in der Printausgabe wie auch online, ein Themenschwerpunkt zum Thema Blanko-Verordnung in der Physiotherapie erscheinen. Da werdet ihr nochmal alle Details nachlesen können, alle Informationen rund um die Vergleiche oder was das für euren Praxisalltag bedeutet, schwarz auf weiß nachlesen. Und wer darüber hinaus noch Fragen hat, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Social Media oder besucht uns bei einem Webinar und dann könnt ihr live eure Fragen stellen.
Wir sind ja kein YouTube-Video, sonst würden wir sagen, hier ist die Glocke zum Abonnieren und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es Shownotes, wo die Sachen, die Sven ja gerade aufgeschrieben hat, für euch verfügbar sind. Draufklicken, anmelden und dabei sein. Machen wir uns nichts vor. Ein Podcast ersetzt definitiv nicht das Seminar, sondern es gibt eine erste Orientierung, gibt eine erste Einschätzung, wie Sven das sieht, wie ich das sehe und deswegen nachlesen. Ich finde, der Vertrag ist auch, den kann man lesen. Nicht nur, weil man lesen kann, sondern ist auch verständlich geschrieben. Schaut da rein und wenn es darüber Fragen gibt, kommt zu unserem Seminar.
Vielen Dank für deine Zeit, Björn. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Jawohl, es werden welche folgen, ich bin mir ganz sicher. Mach's gut, bis bald und bis zum ersten Seminar, was wir jetzt zusammen machen zum Thema Blanko-Verordnung und meine Lymphdrainage. Also, genau. Wer Svenja und mich erleben will, einfach nachgucken. Tschüss.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.